Aloha Kalle heißt es heute wieder freitags und gleich geht's los mit den Young Guns, Willi, Johannes und Alex. Aber vorab kurz wieder unser wöchentliches Gewinnspiel. Wie könnt ihr teilnehmen? Ihr schreibt uns eine E-Mail an aloakalle@gmail.com oder ihr unterstützt das ganze Vorhaben, Podcast-Projekt. Findet das cool, dass wir die Inhalte, die Insights mit euch teilen und nutzt die Steady-Mitgliedschaft und drückt unten in den Show Notes auf Steady und schaut euch das an. Wir freuen uns auf alle Fälle auf alle Supporter, die dabei sind und das Vorhaben hier unterstützen. Alle Steady-Mitglieder haben jede Woche 3 Lose, alle, die eine E-Mail schreiben, 1 Los. Und es gab jetzt in den letzten Wochen schon viele coole Sachen wie Hoka-Schuhe, verschiedene Startplätze bei deutschen Meisterschaften und so weiter. Und diese Woche verlosen wir ein Gadget von der Triathlon-Zeitung, Trimac, die natürlich jeder Triathlet kennt. Aber was es da genau gibt, dazu äußert sich Frank jetzt gleich.
Moin Markus und Team, hier ist die Stimme von Frank, die Stimme aus dem Podcast Carbon und Laktat. Carbon und Laktat gehört zur Zeitschrift Triathlon, unsere Webseite trimac.de, und auf trimac.de haben wir seit einiger Zeit einen besonderen Service. Und zwar gibt es hinter dem Label Triathlon Plus viel tiefergehende Informationen zu vielen Rennen, zu Athleten, ganz viele Serviceartikel. Es gibt einen Sendekalender für Triathlon-Live-Übertragungen. Ja, und für eure Hörer verlosen wir gerne einen Jahresgutschein für Triathlon Plus. Wünschen ganz viel Spaß beim Hören und euch einen schönen Start in die Saison. Ciao, ciao.
Danke, Trimac. Danke an das ganze Team, dass ihr die Community unterstützt. Wir schalten natürlich auch ein bei Carbon und Laktat dienstags, um die aktuellen News vom Wochenende zu hören. Und letzte Woche haben wir einen Startplatz bei den Neuseen Classics, was ein Radrennen ist, im Süden von Leipzig verlost. Danke an Sven Körbs, Ronny Winkler von Maximalpuls, dass er auch die Community unterstützt hat. Und den Startplatz hat Christoph gewonnen. Er freut sich, im Rahmen seines Geburtstags direkt dabei zu sein und seine Form auf dem Rad zu testen. Er hat sich auch dazu zu äußern, warum er einschaltet und wie er das Radrennen gestalten wird. Christoph, dein Part jetzt und dann geht's gleich los mit den Young Guns.
Hi Markus, hier Christoph. Vielen, vielen Dank für den Startplatz bei den Neuseen Classics. Da freue ich mich echt riesig drüber und habe da auch total Bock drauf. Das schon, als ich das letzte Woche gehört habe, dachte ich schon, wie cool das wäre, mal so 60 oder 100 Kilometer im Peloton zu fahren. Nicht nur mit Abstand. Und das passt auch super in meinen jetzt eher späten Saisoneinstieg. Und ich bin auch den Tag vorher bei meinen Eltern in Sachsen, weil ich da meinen Geburtstag feiere. Also das passt alles perfekt. Und da freue ich mich echt richtig, richtig doll auf das Rennen. Und euren Podcast, den höre ich, ich glaube, seit der 3. oder 4. Folge. Ich glaube, damals hat der Laufladen Running Green hier aus Hamburg da mal was drüber gepostet. Und das ist auch wirklich der einzige Podcast, den ich jede Woche höre, weil das einfach so meine wöchentliche Motivation ist, gerade wenn das Training mal nicht so läuft. Ihr liefert echt immer wieder neue, spannende Inhalte. Jetzt noch mehr Insights von den Profis, von denen man sich immer wieder was für das Training mitnehmen kann. Und allgemein ist es sehr kurzweilig und unterhaltsam, auch wenn du mit Coke sprichst und so. Das ist echt, macht das super Spaß. Also weiter so. Ich freue mich wie jede Woche auf die neue Folge. Nochmal ein riesengroßes, dickes Dankeschön. Gutes Training und Aloha.
Ja, Aloha, Young Guns heißt es diese Woche wieder, und nachdem Cook letzte Woche wieder da war, sind diese Woche wieder Johannes, Alex und Willi am Start. Ich mach das mal ganz kurz, ich begrüße erstmal alle drei, und damit es jetzt hier nicht ein großes Hallo von allen dreien gibt, lege ich gleich los. Heute erstmal Thema aktuell Oceanside 70.3, Rennen in den USA, Auftakt zur Ironman-Serie. Lege ich mal los bei Alex. Wie hast du das Rennen verfolgt oder hast du davon was wahrgenommen?
Grüße ich erstmal. Ich hab's am Rande mitbekommen, denn ich hatte gestern, als das Rennen lief, Klassentreffen gehabt und da natürlich nicht die Zeit gehabt, das Rennen zu verfolgen, zumindest was live angeht. Hab dann am Ende des Tages nur per Insta so ein paar Ausschnitte gesehen und war echt überrascht, dass Lionel das Ding gewonnen hat. Also hätte ich ihm im Vorhinein nicht so zugetraut und freut mich auch irgendwie für ihn. Also man kann ja halten von ihm, was man will, aber ist irgendwie halt auch ein korrekter Typ, so wie er rüberkommt mit seinen Videos. Und er nimmt ihn, oder man selbst wird halt mitgenommen so auf seine Reise und für die ganzen Insights, wo es ja auch hier im Podcast drum geht, kann man auf jeden Fall auch was mitnehmen. Und deswegen, ja, der Junge ist back. Und generell, ich glaube, die Deutschen waren ja bis auf Max ein bisschen hinter ihren Erwartungen, würde ich so mal sagen. Aber ja, spannendes Rennen scheint es gewesen zu sein. Ansonsten live kann ich leider nichts dazu sagen.
Ja, nee, danke auf alle Fälle. Trotzdem, es war richtig guter Input. Jetzt würde ich gleich mal den Ball zu Willi spielen. Ich habe mir heute früh die Ergebnisliste angeguckt. Live habe ich es mir auch nicht angeschaut. Aber ich fand die Abstände beim Schwimmen doch erstaunlich gering. Und Willi, als jemand, der hier auch die Felder im Schwimmen gerne mal von vorne anführt, was siehst du als Gründe dafür, dass quasi, sage ich mal, der Sam Long in Miami noch 3 Minuten kassiert hat und jetzt in Oceanside nur 2? Oder Lionel, wir wissen es alle, der arbeitet doll am Schwimmen, aber auch nur 1,20 oder so, roundabout. Ich nagel mich jetzt nicht fest. Aber die Abstände im Schwimmen waren ja doch nicht so groß wie bei anderen Rennen. Also ich weiß gar nicht, ob du dich damit so genau beschäftigt hast, aber wenn ja, was sind die Gründe deiner Meinung nach dafür?
Erstmal hallo in die Runde. Und ja, ich habe es gestern auch verfolgt, größtenteils auch wirklich live und dann lief es so ein bisschen nebenbei. Und ich glaube, zum Schwimmen, ich glaube, liegt zum einen, dass es halt die Wassertemperatur doch sah relativ kalt aus und ich glaube, es waren ja auch irgendwie nur so 14, 15 Grad und Außentemperatur bei 6, 7 Grad. Ich glaube, dass dann schon auch ein paar Athleten einfach so damit zu kämpfen haben, dass da einfach ihre Bestleistung abzurufen bei kalten Bedingungen. Und dann glaube ich, dass solche Athleten wahrscheinlich dann wie Lionel oder auch wie Sam Long, die dann doch eher jetzt nicht die dünnsten Athleten, sage ich mal, sind vom Körperbau, doch eher relativ kräftig, dass die wahrscheinlich damit nicht die Probleme haben und somit das einfach alles ein bisschen näher zusammenrückt und glaube ich auch einfach diese Starterfelder. Es waren jetzt ja auch wieder 70, 80 Profis, die da am Start waren und dadurch hast du halt einfach viele Leistungsklassen, sage ich mal, von vorne den schnellsten Schwimmern bis hinten, dass es immer Leistungsfelder gibt oder Gruppen, die sich dann bilden können im Wasser, wo du dann eher irgendwie mal einen Wasserschatten findest, als wenn es jetzt bei der T100 in Miami war, wo dann halt vorne die Post abgeht und dann hast du halt bei 20 Athleten, ist halt einfach diese Verteilung nicht so groß. Und das, glaube ich, ist einfach so dieser Hauptpunkt, glaube ich, den ich da sehe, warum das dann so eng beieinander liegt.
Ja, auf alle Fälle ein Rennen, womit ich auch mit dem Ausgang nicht gerechnet hätte und eine andere Dynamik und definitiv interessant. Und jetzt zu Johannes. Johannes, die Young Guns, Max Sperl hat Alex schon erwähnt, war gut. Jelle Gehns, den du auch aus dem Weltcup kennst, quasi Kurzdistanzler, hat auch performt. Das waren ja in den letzten Jahren vor allen Dingen Leute, gegen den du geraced bist. Gibt dir das Aufwind für dein erstes Rennen in 2 Wochen?
Ja, also schon ein bisschen oder zumindest hat es mich motiviert. Das ist natürlich ja immer schwer zu sagen, ob das denn für einen selber auch so übertragbar ist. Ja, den Max kenne ich ja schon ewig. Wir waren ja auch im gleichen Bundesliga-Team. Ich würde auch sagen, wir sind eigentlich gute Freunde und da habe ich mich echt gefreut. Und ja, ist schön zu sehen, dass er das Potenzial, was er, glaube ich, auch auf der Kurzdistanz hatte, aber nicht immer 100% umsetzen konnte, dass er das da auch jetzt auf der Mitteldistanz, dass sich das da entfaltet. Und genau, Jelle Gehns hätte ich sogar noch einen Ticken weiter vorne erwartet. Also ja, alle, die da mal ein bisschen bei Strava bei ihm reingeschaut haben, die haben wahrscheinlich gesehen, dass der schon ordentlich am Horn gezogen hat. Aber auch da sieht man dann immer, dass das ja irgendwie dann doch vielleicht nicht immer rennentscheidend ist, was man vorher gemacht hat, sondern ja, da gehört dann viel dazu. Und genau deswegen kann ich da, also ich finde das, ja, freue mich, dass die Jungs da auch von der Kurzdistanz so gut eingeschlagen sind. Aber ja, man sieht schon, dass das nicht unbedingt so übertragbar ist, ne? Also in Jelle Gehns würde ich jetzt mal behaupten, ohne Max da zu nahe treten zu wollen, aber der hätte wahrscheinlich auf der Kurzdistanz in 9 von 10 Rennen Max geschlagen. Und jetzt war das schon eine sehr, sehr knappe Nummer, ne? Oder zum Beispiel erinnere ich mich da an Gran Canaria. Ich glaube, das war letztes Jahr, wo Mika gegen Johnny Brownlee gestartet ist. Und Johnny Brownlee, der hat, glaube ich, das komplette Medaillenset auf der Kurzdistanz bei Olympia geholt. Und er hat bis jetzt auch noch nicht sein überragendes Rennen auf der Mitteldistanz gemacht. Ja, deswegen denke ich, dass das vielleicht nicht für jeden übertragbar ist. Aber ich hoffe natürlich, dass es bei mir gut klappt.
Nee, definitiv, das wird Schluss klappen, weil du hast ja auch den Rückenwind der Hörer hier. Also wir sind gespannt, du bist ja der Erste, der race, deswegen Einheit der Woche. Und da muss ich dich ganz kurz gleich mal fragen, die anderen beiden frage ich auch. Konrad hat gesagt, er will mehr Fakten, Daten und Insights. Ich nutze ja bei Strava auch manchmal die Button Herzfrequenz ausblenden. Johannes, nutzt du das auch oder ist bei dir, wenn du eine Einheit hochlädst, alles offen?
Nee, tatsächlich, ganz alles ist nicht offen. Also ja, ich lade eigentlich schon mit Watt hoch und aber ich stell meistens die Herzfrequenz aus, ja. Genau. Aber ansonsten, genau, und, ja, eigentlich ist schon offen.
Genau, und darum geht's jetzt hier. Ihr könnt euch das aussuchen. Es geht darum, um die Einheit der Woche. Ja, also an Alex muss ich doch sagen, Alex muss ich erstmal überreden, die überhaupt hochzuladen auf Strava. Deswegen, aber an Willi, Johannes, auch an meine Wenigkeit, für die Einheit der Woche, außer wenn es Schwimmen ist, würde Konrad gerne Herzfrequenzen sehen. Aber es könnt ihr euch ja noch überlegen, ob er das macht. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Aber Johannes, ja, Einheit der Woche. Was stand an? Jetzt sind es noch gut 2 Wochen vor dem Rennen. Was stand an?
Ja, wir haben gestern, ich würde sagen, das war meine Einheit der Woche. Wir haben gestern nochmal so ein kleines Koppeltraining gemacht, einfach um nochmal die Abläufe und das Laufen nach dem Radfahren. Das ist ja doch immer ein bisschen anders als so das normale Laufen. Und da haben wir dann quasi ein bisschen längeres Radfahren mit 4x12 Minuten gemacht. Und also die 12 Minuten ein klein bisschen, ja, oder etwa die angestrebte Race Pace, ein bisschen unter der Schwelle. Und ja, sind darauf immer jeweils nach den 12 Minuten 2 Kilometer auch knapp unterhalb der Schwelle gelaufen und ja, haben das halt 4 Durchgänge wiederholt und ja, das war so meine Einheit der Woche. Ja, das erste Mal so ein bisschen Triathlon-Feeling wieder mit den schnellen Schuhen und Schnellspannern und alles, was dazu gehört.
Okay, das hört sich auf alle Fälle schon mal gut nach der Strafe der Einheit an. Du kommst ja jetzt ist es ja schon gewöhnt auf Zeitfahrrad und Position. Ich hatte nur bei Florian Agard gelesen, er hatte Rückenschmerzen und ja, war deswegen vielleicht zufrieden, nicht ganz so zufrieden. Hast du da auch für dich persönlich jetzt ein bisschen was gemerkt von der Umstellung her, dass dir das einfach gefallen ist oder dass es dir schwer gefallen ist, vom Zeitfahrrad dann in die Laufschuhe, im Gegensatz wie früher vom Straßenrad in die Laufschuhe?
Tatsächlich hat das eigentlich ziemlich gut geklappt, fand ich. Also ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Zeitfahrrad eigentlich die gleichen Watt wie auf dem Straßenrad fahren kann und auch, dass der Wechsel eigentlich gut klappt und auch, dass ich keine Rückenprobleme habe. Aber ja, da mache ich mir natürlich auch Gedanken, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht aggressiv genug auf dem Fahrrad sitze. Das hoffe ich natürlich, dass das nicht der Fall ist, weil im Moment würde ich sagen, kann ich die Position eigentlich ohne Probleme da auch mal 2 Stunden am Stück halten oder man geht ja schon immer mal aus dem Sattel oder es kommt ja auch mal eine Kurve, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich keine Probleme im Rücken oder dass mir irgendwelche bestimmten Muskeln, die ich sonst nicht gespürt habe, zugehen. Und ja, ich hoffe, dass das nicht daran liegt, dass ich da wie so ein Eimer auf dem Fahrrad sitze, sondern ja, dass das einfach eine gute Umstellung ist und dass ich da die Position halbwegs gut übertragen habe.
Nee, okay, auf alle Fälle, ja. Willi, bei dir, Einheit der Woche, was hast du zum Besten zu geben?
Ich habe diese Woche wieder ein Lauftraining. Wir sind 4x2000 im Entwicklungsbereich gelaufen, mit 2 Minuten passiver Pause dazwischen. Und ja, macht auf jeden Fall Bock. Ist mal ein bisschen was Längeres. Das war jetzt auch für mich so die erste, würde ich sagen, schon so intensive Einheit, wo ich auch mal gucken musste, wie die Bereiche überhaupt liegen. Oder musste mich da erstmal so rantasten, weil ich davor eigentlich eher also bisher noch nicht so viel in diesem Bereich gelaufen habe, beziehungsweise trainiert habe. Und nee, war auf jeden Fall eine ganz geile Einheit. Das Wetter wird ja jetzt auch so langsam in Deutschland sommerlich, vor allem jetzt auch am Wochenende. Und da hat das echt Bock gemacht. Auf der Bahn auch gewesen zum ersten Mal. Da ist immer so ein bisschen, davor, also ich bin davor eigentlich immer im Gelände gelaufen, bin nie auf die Bahn gegangen. Das war jetzt so die erste Einheit und dann merkt man immer gleich, dass es so ein bisschen ernster wird und fühlt sich gleich auch ganz anders an.
Ja, auf alle Fälle, vor Bahn hat man immer Respekt so, ne? Da geht man immer mit ein bisschen anderer Einstellung an. Du hast gesagt, Entwicklungsbereich und passiver Pause. Warum? Also für vielleicht für den einen oder anderen Hörer, eine passive Pause und wie bekommt ihr das, wenn du eine passive Pause machst? Ich bin eher der Typ, der aktive Pause macht, aber es hat ja auf alle Fälle Sinn, dass es passiv war. Warum und was hat das für einen Effekt für dich?
Ja, warum, musste ich an meinen Trainer wenden, warum er das so aufgeschrieben hat. Wir haben jetzt nie, also nicht immer passive Pausen, wir haben auch oft einfach diese aktiven Pausen oder aktive Regeneration. Es ist oft bei Tausendern oder wenn es halt Richtung Entwicklungsbereich geht, dann sind eigentlich eher schon, also bei längeren ab 1000, 2000 Meter Intervallen machen wir einfach die passiven Pausen. Ich kenne es auch aus der Leichtathletik, da wird es ja auch oft zelebriert oder auch so durchgeführt bei den Tempoeinheiten und ich finde es eigentlich ganz angenehm. Es ist dann fällt dann immer ein bisschen schwieriger das Loslaufen wieder, wenn man dann wieder ins Intervall reinstartet. Da braucht man immer so 200, 300 Meter, bis es sich das irgendwie alles ein bisschen wieder nach Bewegung anfühlt. Aber habe damit eigentlich keine Probleme und komme damit echt ganz gut zurecht.
Ja, auf alle Fälle, das wollte ich nämlich fragen, ne? dieses Loslaufen, das ist dann wahrscheinlich erstmal, dass das ganze System erstmal wieder zum Rollen bringen musst, irgendwie so, ne?
Ja, genau, das ist immer irgendwie so ein kleiner Schock. Also ich meine, Passivpause, trotzdem geht man ja mal so ein bisschen und schüttelt so ein bisschen die Beine aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich da nach 2000 Meter stehen bleibe und auf Stopp drücke, sondern es ist dann halt einfach, anstelle von locker traben geht man halt oder versucht halt die Bewegung natürlich so gering wie möglich zu halten in der Pause, aber ist auf jeden Fall nochmal was anderes, als wenn du immer aus der Bewegung heraus wieder in das Intervall reinstartest.
Ja, okay, auf alle Fälle gerne nachmachen, für euch vielleicht nicht 4x2000, sondern 4x1000 und auch bei Johannes reichen vielleicht ein oder zwei Serien der Einheit, weil sonst wird es auf alle Fälle ein bisschen lang und hart. Und Alex, bei dir, Einheit der Woche?
Ich bin ja vor kurzem erst wieder aus Mallorca zurückgekommen und wir haben im letzten Belastungsblock noch ein recht intensives Lauftraining gemacht. Das waren 10x1000er, also 15 Minuten einlaufen, paar Mobility-Übungen, Lauf-ABC und 2-3 Steigerungen und dann 10x1000 mit 3 Minuten aktiver Trabpause. Haben am Ende, in der Mitte und am Anfang Laktat genommen, um halt die Intensität wieder zu kontrollieren. Und war alles so im Bereich von der Schwelle, also ja, rund 3:10 sind wir gelaufen ungefähr. Hat sich eigentlich auch dafür, dass es jetzt schon ja am Ende vom Trainingslager war, noch recht gut angefühlt. Also ich bin mit einem echt guten Gefühl rausgegangen aus der Einheit und habe da definitiv Selbstvertrauen nochmal mitgenommen. Und das ist auf jeden Fall ein Brett, 10x1000. Aber ja, hat Bock gemacht, mal wieder ein bisschen schnellere Schritte zu machen.
Ja, weil du sagst, du warst im Trainingslager, hat sein Trainer mit dabei, Laktat, nee. Auch dort habe ich von Konrad eine Anmerkung bekommen. Du hast gesagt, ihr habt es auch beim KA gemacht. Du hast jetzt auch gesagt, die Bereiche haben gepasst und haben gestimmt. Aber gab es auch andere Athleten, wo dann quasi Laktat genommen wurde, KA am Werk oder jetzt auch bei den Tausendern, wo dann der Coach gesagt hat, okay, du kannst doch eine Schippe drauflegen oder gehen wir noch eine Schippe runter oder ist es einfach nur als Messinstrument und ihr haltet dann an den Werten fest? Oder wie wird dann in dem Training darauf reagiert? Das ist eine Frage des Amateurs, die ich an dich richten soll.
Also jetzt bei dem Laufen, ich war ja mit dem Landeskader auch dort. Sprich, jüngere Athleten waren auch dabei. Und wir sind erstmal ein bisschen moderater die ganze Sache angegangen. Also der erste war jetzt eine 3:15, der zweite glaube ich auch. Und dadurch, dass das Laktat dann, noch relativ niedrig war, haben wir dann gesagt, okay, wir erhöhen die Intensität, also laufen ein Stückchen schneller für die nächsten kommenden Tausender. Und deswegen halt auch immer die Zwischenkontrolle, ob das der Bereich noch weiter so stimmt. Bei mir war das auf jeden Fall der Fall. Also wir konnten erhöhen die Geschwindigkeit. Bei den kleineren Jungs und Mädels, die waren dann natürlich auch vom Umfang noch nicht so trainiert und ist ja noch wenn man jetzt zeitgleich noch in die Schule geht, dann weiß man ja, Training läuft so nebenher und da ist natürlich ja noch relativ früh für die Jungs und Mädels in der Saison. Deswegen musste dort halt auch geschaut werden, ob dann zum Beispiel nach 4000 dann für die Schluss ist oder ob noch einer geht. Also wir nutzen das schon nicht nur, um da irgendwelche Werte zu produzieren und uns daran zu erfreuen oder auch nicht, sondern da wird schon das Training auch nachgesteuert, dann in der Einheit noch drinnen.
Nee, genau, das wollte halt Konrad eigentlich nur wissen, weil es gibt jetzt mittlerweile viele Amateure, die das halt sich auch zulegen, Laktatmessgerät, weil Triathleten, die sehen es halt bei den Profis und gucken dann halt auch und deswegen ist halt natürlich auch, wie ist der Umgang mit dem Gerät und so weiter und da ist es natürlich dann gut, auch diese von dir zu hören, von Johannes oder auch von Willi. Ja gut, dann wissen wir da auf alle Fälle erstmal Bescheid. Wisst ihr auch für euch, dass ihr mit euren Coaches dort nachjustieren könnt, wenn das der Fall sein soll, um die richtigen Bereiche zu treffen. Und da das letzte Woche sehr gut ankam mit einem Thema, wollte ich heute mal auf das Thema Ernährung mit euch eingehen. Aber ja, wir brauchen jetzt nicht über das Thema Wettkampfernährung sprechen. Da hat jeder seine verschiedenen Sorten von Gel. Dann gibt's die Leute, die sagen, man kann 80 Gramm, man kann 120 Gramm, das kann jeder nachlesen. Das ist eigentlich relativ ersichtlich in allen Medien. Wir wollen eigentlich jetzt mal gucken heute, was kommt bei den Profis in dem Alltag auf den Tisch. Und da fange ich mal mit Willi an. Willi, du willst ja dieses Jahr eventuell, oder ich weiß nicht, ob es eventuell ist, ich glaube, du hast es, du kannst ja gleich nochmal sagen, ob es stimmt, eine Langdistanz mache und du schwimmst ja früh bei den Schwimmern. Wann geht dein Tag los? Und was gibt's vorher zum Frühstück? Und da ja auch manchmal lange Einheiten schwimmen, werden die Einheiten im Schwimmen auch verpflegt?
Also zur Eingangsfrage zurückzukommen, ja, also für mich steht jetzt Frankfurt wahrscheinlich fest oder steht fest. Als erste Langdistanz für mich und dann auch als so erster größerer Höhepunkt dieses Jahr. Und zum Thema Ernährung früh, also ich krieg irgendwie oder hab nicht so viel Lust, in Anführungsstrichen so früh aufzustehen, um dann mich dann richtig zu frühstücken. Deswegen werde ich halt, also nehme ich immer einen Riegel mit, ein, zwei Riegel, die ich dann also einen auf der Fahrt zur Schwimmhalle und einen nochmal direkt vorm Training esse. Und während des Trainings dann ganz normal wird dann eben verpflegt mit isotonischen Getränken etc. Ab und zu, wenn ich weiß, es wird eine intensive Einheit, nehme ich auch mal ein Gel mit und lege es mit an den Beckenrand, um mich dann während der Einheit zu verpflegen. Aber ansonsten, ganz normal, so wie auch beim Rad oder Laufen, wird da einfach währenddessen auch gut verpflegt und vor allem auch danach, nach der Einheit einfach wieder viel essen, um die nächsten Einheiten gut abzusichern.
Was heißt danach? Heißt das, dass du dann relativ schnell nach Hause fährst und dann versuchst, ein gutes Frühstück zu machen? Oder hast du schon irgendwas in der Schwimmhalle am Start, da du ja sagst, dass dein Frühstück relativ schwerlich erstmal ausfällt?
Es kommt drauf an, was ich am Tag noch was da ansteht, was ich für Trainingseinheiten noch vor mir habe. Wenn es was Intensives ist oder wenn ich kurze Pause habe zur nächsten Einheit, dann nehme ich immer noch so einen Recovery Shake mit. Einfach da, um schnell nach dem Schwimmen, nach der Einheit da wieder die Speicher aufzufüllen und dann halt einfach ab nach Hause und dann dort nochmal reichlich gefrühstückt.
Okay, und Thema Langdistanz, ist es da so, dass ihr jetzt schon auch, sag ich mal, ja, also jeder von den Athleten oder alle, auch jeder Amateur achtet auf den Fettstoffwechsel und so weiter, das ist alles bekannt mittlerweile. Aber ist es so, dass ihr da jetzt nochmal speziell drauf fokussiert oder einfach ihr guckt, wie das Training läuft und schaut euch dann die Daten an? Oder gibt es da jetzt im Bereich Ernährung noch was spezielles Augenmerk schon im Blick auf Frankfurt darauf?
Also Stand jetzt noch nicht. Ich denke, wie du es gesagt hast, wird es einfach dann mit den Einheiten kommen und mit dem Saisonverlauf, dass dann einfach je näher das Rennen kommt oder wenn das dann so Richtung, denke ich mal, Juni, Juli geht, dann werden auch mal Einheiten kommen, wo wir die Verpflegung richtig testen. Auch schauen, was man dann eben zu sich nimmt, weil es doch nochmal einen Unterschied macht, ob es eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz ist. Aber ich stand jetzt, ist erstmal noch, liegt noch kein Fokus irgendwie auf die Verpflegung oder auf die Langdistanz in Frankfurt.
Okay, nee, danke auf alle Fälle erstmal für die morgendlichen Insights. Johannes, bei dir, du schwimmst ja, glaube ich, auch immer, oder ihr schwimmt in Saarbrücken auch relativ früh. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, genau. Also ich bin eigentlich auch jeden Morgen, ja, haben wir hier 7:30 Uhr schwimmen, aber ich stelle mir eigentlich schon relativ, oder Also ich habe auch den Luxus, dass ich eigentlich direkt neben der Schwimmhalle wohne. Dadurch sind die Wege natürlich auch kürzer und dann macht es für mich auch nichts aus, wenn ich den Wecker ein bisschen oder wenn ich den Wecker ein bisschen früher stelle, dann schaffe ich auch noch was zu essen. Und so mache ich das eigentlich auch immer. Zum einen einfach um ein bisschen wach zu werden und um gar nicht erst in so ein Defizit zu kommen. Also ich hatte das mal mit meinem alten Trainer Christian Weimer damals, der hat mir dazu geraten, weil ich oft eher an der Untergrenze vom Gewicht war und dann viel krank war und immer Trainingsausfälle hatte. Und dann kamen wir einfach darauf, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich einfach dieses Energiedefizit, was man an den Belastungstagen sich aufbaut sozusagen, weil man es einfach nicht genug decken kann, dass das vielleicht dazu führt, dass ich zu leicht werde und oft krank bin. Und ja, das hat eigentlich gut geklappt und deswegen probiere ich eigentlich direkt vor der Schwimmeinheit schon mal ein bisschen was zu essen. Das kann, ja, kann mal Brot sein, aber meistens sind's Haferflocken mit bisschen Joghurt. Und ja, dann mache ich nach der Schwimmeinheit, während der Einheit verpflege ich mich auch. Zumindest bei den intensiven Einheiten zweimal die Woche im Schwimmen. Ansonsten muss ich sagen, ja, habe ich meistens keine Flasche am Beckenrand dabei. Und dann esse ich danach eigentlich immer ein Frühstück. Und je nachdem an den Belastungstagen, was denn ansteht, probiere ich öfter was zu essen und dafür nicht ganz so große Portionen, weil mir das dann einfach leichter fällt, das runterzubekommen, um halt möglichst wenig im Energiedefizit zu sein. Und ja, ich habe das auch mal durchgerechnet, so pro Tag und da mal die Kalorien getrackt. Ja, es war ganz schön viel Aufwand und ist nachher auch, ja, so 100% kann man das ja nie alles irgendwie errechnen. Deswegen habe ich das eigentlich relativ schnell wieder verworfen. Aber ich habe eigentlich gemerkt, dass ich, egal wie viel ich esse an den Belastungstagen, also ich nehme nicht zu oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich da zu viel esse, sondern eher, dass ich trotzdem nicht meinen Energiebedarf decken kann. Und deshalb, ja, achte ich da eigentlich nicht so drauf und probiere einfach möglichst viel an den Belastungstagen zu essen und dann auch an den ruhigeren Tagen meine Speicher aufzufüllen, die vielleicht in den Tagen davor ein bisschen gelitten haben. Und esse so eigentlich die ganze Woche konstant gleich viel, hätte ich gesagt, ja.
Okay, und weil du jetzt der Erste bist, der jetzt hier am Start ist, gibt es, also bei dem Triathlon dieses Jahr, was gibt es für dich quasi vor dem Rennen zum Frühstück? Ja, also klar, kennen wir alle so Brötchen, Marmelade und so weiter oder auch Toast, ist jeder ja individuell. Aber was gibt's direkt speziell? Was isst du vor dem Weltcup oder vor dem 70-3?
Ja, also beim Weltcup war ja die Besonderheit, dass oftmals auch später Start war. Da war es dann ein bisschen komplizierter oder also immer unterschiedlich, weil man da auch nicht weiß, was du in den Hotels bekommst und je nachdem, wann Start ist, musst du manchmal auch noch Mittag essen. Aber jetzt beim 70.3 muss man ja, denke ich, wenn die Startzeiten sehr, sehr früh sind, gegebenenfalls sich sogar selber Essen machen und kann dann nicht zum Hotelbuffet gehen. Deswegen, ja, denke ich, werde ich da beim Altbewährten bleiben und wahrscheinlich Haferflocken einfach mit ein bisschen Joghurt essen und ein bisschen Honig. Also eventuell, ich hatte auch mal mit Brot überlegt, weil das natürlich, ich habe das Gefühl, dass das liegt besser im Magen, aber ich habe das jetzt so lange, mache ich das schon mit Haferflocken, dass das eigentlich gut klappt und dass ich das jetzt eigentlich auch vom Wettkampf da nicht so viel umstellen wollen würde, einfach um da auf der sicheren Seite zu sein, dass man auch keine Magenprobleme oder sonstiges bekommt.
Okay, dann sind wir jetzt gleich durch mit Frühstück. Jetzt nur noch bei Alex. Ich glaube, Alex, du schwimmst jetzt nicht jeden Morgen. Was ist deine erste Einheit und wie sieht das bei dir aus?
Das ist richtig. Also ich schwimme eigentlich nie morgen, weil ich bin ja jetzt nirgendwo an einem Stützpunkt oder habe da jetzt geregelte Schwimmzeiten, an die ich mich halten kann. Deswegen bei uns öffnet die Schwimmhalle, also zu Hause in Rudolstadt, auch erst um 10. Das bedeutet, da, wenn das meine erste Einheit wäre, dann wird der Tag ganz schön lang. Drum gibt's bei mir eigentlich immer früh als erstes Frühstück, weil Morgenläufe sind ja auch relativ rar. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Und Frühstück ist eigentlich jeden Tag Porridge, wenn ich zumindest zu Hause bin. Im Hotel, dann nutze ich natürlich auch das Buffet dort. Aber ansonsten, ja, immer Haferflocken, bisschen Geschmack dran. Ich mache die mit Wasser, also nicht mit Milch. Ist mir einfach, ja, bekömmlicher. Und eine Banane und so kommt damit rein. Und das hält eigentlich ganz gut an für den Vormittag. Und damit bin ich zumindest für die bevorstehende Einheit immer ganz gut gerüstet. Und ja, also habe das jetzt schon auch jahrelang so erprobt, habe damit in Corona-Zeiten angefangen und seitdem ist das meine tägliche Routine, dass ich mir das frühs immer zusammenrühre und ja, schmeckt.
Also ich merke schon, Haferflocken-Porridge nehme ich auch, ist hoch im Kurs und jetzt hatten wir ja quasi durch Termine und durch Training gibt es dann entweder ein zweites Frühstück oder auch was zum Mittag. Aber das würde jetzt wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen und dann würden wir halt ja jetzt hier irgendwie anderthalb Stunden Podcast haben. Jetzt ist der Trainingstag rum. Zwei oder drei Einheiten standen bei euch dran. Und ja, was gibt's zum Abend? Oder also klar, das ist immer variierend und so weiter. Aber auch in Bezug auf den nächsten Tag. Was steht bei Willi meistens abends auf dem Tisch oder was steht ganz hoch im Kurs?
Ja, abends ist bei mir eigentlich immer das, was so am Tag ein bisschen vernachlässigt wird, was immer so Gemüse und alles angeht, weil ich finde einfach, zwischen den Einheiten, also vertrage ich es nicht und bekommt mir besser, wenn ich da einfach leicht verdauliche Mahlzeiten zu mir nehme und deswegen ist am Abend zum Einheit dann das ganze Gemüse, alles was da so anfällt und dann viel Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln, Nudeln, einfach so ein ganzer Mix, um mich einfach vollständig auch für den nächsten Tag wieder vorzubereiten und halt auch irgendwie noch so eine Proteinquelle ist auch immer ganz gut, um da auch so ein bisschen die Speicher aufzufüllen, weil auch der Proteinbedarf von uns Sportlern ja doch nochmal ein bisschen höher ist durch die ganzen Belastungen und genau so versuche ich das da immer irgendwie im Rhythmus zu halten, dass ich dann die ganzen Porridge, Weißbrot, Nutella-Weißbrote, Marmelade-Weißbrote, den ganzen Spaß so ein bisschen ausgleichen kann.
Also du isst wirklich Nutella, ja? Du hast dich jetzt hier verraten und geoutet.
Ich esse ganz viel Nutella, ja. Ich esse ganz viel Nutella. Also das ist eigentlich meine Haupternährungsquelle fast. Nein. Also klar, das ist halt eine gute Energiequelle. Es ist leicht verdaulich und dann entweder Nutella-Brot, Honigbrot, Marmeladenbrot, irgendwie was Süßes. Vor allen Dingen intensiven Laufeinheiten komme ich damit ganz gut zurecht und dann ist das halt meine Wahl.
Ja, ich glaube, das wird die Hörer eher freuen, weil das ja teilweise verteufelt wird. Und du bist ja jetzt der Beweis, dass man auch mit ein bisschen Nutella, also auch ich esse mal Nutella, schnell laufen kann. Und ja, auf alle Fälle Kudos dafür. Und bist du denn abends selber der Koch oder kriegst du da auch von deiner Freundin das ein oder andere mal ein bisschen Unterstützung?
Ja, also wir ergänzen uns da ganz gut. Kochen meistens gemeinsam. Klar, wenn jetzt irgendwie noch abends eine längere Einheit bei mir ansteht oder bei ihr noch irgendein Termin anfällt, dann kocht halt mal der andere, aber im größten Teil kochen wir eigentlich immer zusammen und ergänzen uns da ganz gut.
Okay, cool, danke für die Insights und Johannes, bei dir, du kannst ja noch mal ganz kurz sagen, weil du sagst, du hast einen kurzen Weg zur Schwimmhalle, du wohnst wahrscheinlich da noch im Haus der Athleten, wenn ich da falsch bin, kannst du mich ja korrigieren. Was gibt's abends bei dir und nutzt du manchmal noch die Mensa bei euch, weil ich glaube, die war eigentlich ganz gut, ich hoffe, die hat ihren Standard noch gehalten und ist auch noch ganz gut.
Ja, genau. Ich wohne noch im Haus der Athleten hier oben am OSP. Aber ja, leider die Mensa, die hat zu Corona-Zeiten ein bisschen gelitten. Dadurch ist das alles ein bisschen, wurde das Personal ausgetauscht und sind die Preise ein bisschen erhöht worden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier abends überhaupt noch Essen gibt. Deswegen bin ich da eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Wir haben da jetzt oben an der Uni, mittags kann man da ganz gut essen in der Uni-Mensa. Aber ansonsten, ja, muss ich abends da, wie die meisten Menschen auch, selber für mein Essen irgendwie, ja, Hand anlegen und ja, ich bin jetzt nicht der große Koch, aber ja, bei mir gibt's auch so das Standardzeug. Ich probiere dann möglichst viele Kohlenhydrate abends noch zu essen, wenn es jetzt ein harter Trainingstag war. Ja, ich würde sagen, wenn ich mir richtig was gönne, dann esse ich meist eine Pizza, aber ja, ansonsten gibt's da kein spezielles Gericht, was ich jetzt besonders oft koche oder so.
Ist es dann vielleicht manchmal auch so, da es ja da auch den ein oder anderen Triathleten gibt, der doch bei euch im Haus der Athleten wohnt, dass ihr versucht dann abends noch mal was zusammenzumachen, wenn er einmal irgendwie an der Kochplatte steht? Oder ist es so, dass da schon erstmal, ja, dass das mal ist, aber sonst eigentlich schon jeder erstmal seins macht, weil nächsten Tag ist ja früh 7.30 Uhr wieder Schwimmen?
Ja, genau. Also bei uns ist eigentlich jetzt so an den Standardtagen macht wirklich jeder seins und da passiert abends dann auch nicht mehr viel als Gruppe. ja, wenn jetzt so, wenn wir jetzt einen harten Block hinter uns haben und der nächste Tag ist ein Ruhetag oder es ist mal Wochenende, dann kochen wir aber auch nicht zusammen, sondern dann fahren wir mal zusammen in die Stadt oder bestellen mal was zusammen. Aber jetzt so große Koch-Action hier in der Gruppe, das findet eigentlich nicht statt. Oder zumindest nicht mit mir. Ich weiß nicht, ob hier, ja, ob das anderswo stattfindet, aber ich bin auf jeden Fall nicht dabei, ja.
Ja, muss ja auch nicht. Alles gut. Ja, und Alex, bei dir, wie sieht's da aus am Abend in Thüringen? Gibt's dort manchmal auch eine Thüringer Bratwurst? Nein, Quatsch, das war ein Spaß. Aber was gibt's bei dir auf dem Teller?
Die gibt's nur zu Festtagen, ja. Nee, aber entweder es ist vom Mittag noch was übrig, dann wird sich das natürlich noch genehmigt. Und ansonsten halt auch viel Kohlenhydrate und so ein bisschen Gemüse, ja. Also Nudeln meistens, weil bin jetzt nicht so der Fan vom Kartoffelschälen. Deswegen muss irgendwie schnell gehen. Also Reis oder Nudeln und halt ja mit Thunfisch, Spinat, Tomaten, irgendwie sowas, was halt viel ist und mich sättigt, sag ich mal. Und ich bin so ein kleiner Nachtischfreund. Nicht im Sinne von Süßem, jetzt wie Schokolade oder Haribo. Meistens ist es irgendwie Joghurt oder Magerquark. Das ja deckt halt auch nochmal die Proteine ab und schmeckt mir einfach, also halt zu dem Herzhaften nochmal einen Kontrast zu haben. Und von daher gehe ich dann eigentlich so meistens immer mit einem vollen Bauch und gut gefüllt für den nächsten Tag zu Bett. Und ja, das ist so der Standard, den es bei mir gibt.
Okay, dann sind wir jetzt erstmal mit der alltäglichen Ernährung durch. Jetzt kommen wir doch wirklich mal wieder zu dem Thema, nicht zur Wettkampfernährung. Ich erinnere mich, ich glaube, das war letztes Jahr, da hat sich Lothar Leder darüber aufgeregt, dass Laura Philipp postet, dass sie jeden Tag bei der Radausfahrt anhält und Kuchen isst und gesagt hat, dass das Bullshit ist, weil wir auch eine Verantwortung haben, quasi den Nachwuchs, Elitesportlern und so weiter, und dass die nicht jeden Tag anhalten und Kuchen essen. Und dass das vielleicht mal der Fall ist, das kann sein, aber da wollen wir jetzt natürlich auch nachhören. Natürlich jetzt, wenn ich jetzt überlege, Rudolstadt, Saarbrücken oder auch Halle an der Saale, wenn man da jetzt Rad fährt, da sind jetzt nicht alle 50 Kilometer irgendwo Orte, wo ein geiles Café ist. Deswegen wird man da so und so nicht anhalten, aber fangen wir mal mit Willi an. Ja, ab welcher Radlänge oder Ausfahrt gönnst du dir eine Pause, wo du mal einen Kuchen isst, oder bist du eher der Typ, der alles dabei hat oder nur an der Tankstelle anhält?
Nee, also eher Letzteres. Ich bin eher so ein Fan von die Einheit erstmal zu Ende machen und dann irgendwo anhalten. Ich meine, klar ist, wenn es jetzt irgendwie nur ein Ausfahren ist nach einer Laufeinheit oder wenn es einfach nur nochmal so ein bisschen abradeln ist, kann man das irgendwie auch einbauen oder im Trainingslager bietet sich sowas an, aber zu Hause bin ich eigentlich eher ein Freund davon, wie gesagt, die Einheit durchzubringen und sich danach irgendwo zu treffen, irgendwo hinzusetzen, Eis zu essen, Kuchen zu essen. Genau, aber so währenddessen mache ich eigentlich kaum Pause. Halt klar, diese klassischen Tankstops im Sommer irgendwie, um die Flaschen aufzufüllen, um da nochmal ein bisschen was zu essen zu bekommen, wenn die Speicher leer sind. Also ich nehme immer was mit, habe manchmal Gels etc. eigentlich alles dabei, um mich dann während der Einheit gut zu verpflegen. Deswegen, umgehe ich eigentlich oder versuche ich, längere Pausen zu umgehen, sodass die Einheit erstmal abgearbeitet wird, in Anführungsstrichen.
Ja, einfach zeitlich effizient zu sein, weil es ist ja eventuell auch die nächste Einheit oder der nächste Tag ruft. Johannes, wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir ist es eigentlich genauso. Also ich glaube, die Tankstellen, also die Tankstellenstops, die gibt's schon immer mal, aber die Kaffeestops, die ich hier in Deutschland, also sei es in Rostock oder Saarbrücken gemacht habe, die kann ich wahrscheinlich fast an zwei Händen abzählen in meinem Leben. Und ja, aber im Trainingslager mit guter Gesellschaft und wenn es der Gesamtkontext des Trainingsplans mal hergibt, dann kann man da auch schon mal bei kürzeren Distanzen immer mal wieder irgendwo einkehren, wie zum Beispiel auf Fuerteventura da in dem Antigua-Café. Da waren wir jetzt auch das ein oder andere Mal. Also da mache ich mich auch gar nicht frei von und das ja, ist manchmal ja auch eine gute Belohnung für ein hartes Training vorher. Aber jetzt in Deutschland mache ich sowas eigentlich auch wirklich, wirklich selten, ja.
Ja, und Weißt rollt es ja relativ gut zurück, wenn der Wind gut steht von Antigua, ne, dann ist es ja im Endeffekt noch so wie doch nur ein Ausfahrt. Aber weißt du doch, wie oft du da warst jetzt? Du warst ja 3 Wochen da auf Fuerteventura. Wie oft du da warst?
Ja, ich kann 100% kann ich es nicht sagen, aber ich hätte schon gesagt, dass ich, ja, wenn ich insgesamt 20 Tage da war, dass ich bestimmt, ja, 4, 5 Mal war ich bestimmt da. Also, ja, war es schon einige Male, hätte ich gesagt, ja.
Ist ja auch verführerisch, weil auf der anderen Seite ist auch der Supermarkt, wo er seine Flaschen auffüllen kann. Deswegen, also, hält wahrscheinlich jeder da an, wie es auch ist im Trainingslager. Deswegen, Alex, du warst jetzt im Trainingslager. Wie oft gab es für euch Kuchenstopp und wie hältst du das zu Hause?
Also auf Mallorca gab es einmal einen Kuchenstopp. Das war bei der langen Radtour. Das war in Port de Soler. Genau, da haben wir aufgefüllt. Jetzt nicht in dem Sinne von Kuchenstopp, sondern halt Cola geholt und irgendwie 2, 3 Bananen oder ein Gebäck. So zum Mitnehmen für draußen. Aber ja, ansonsten bin ich auch nicht der Fan da jetzt eine Pause zu machen mitten in der Radfahrt drinne, also bei intensiven Sachen schon gar nicht. Höchstens mal als ja Ziel zur Sonntagsausfahrt, wenn das jetzt 4, 5 Stunden sind und man sagt, okay, zu dem Kaffee wird jetzt gefahren und das ist halt Halbzeit, also zum Beispiel nach 75 Kilometern, dann halten wir da kurz an, aber das hält sich super in Maßen. Und ja, ich mag es auch nicht, dann so wieder loszufahren. Also irgendwie bin ich dann ein bisschen aus dem Tritt und ja, dann verplempert man hier wieder Zeit. Und nee, also wenn ich zu Hause bin, dann genieße ich das dann schon gerne mehr, so in Ruhe. Was weiß ich, wenn auch Radsport nebenbei läuft oder so. Aber mitten in der Radfahrt, dann ja, verpflege ich mich doch lieber selbst. Pack mir vorne so eine Handlebar-Bag dran und stopf die voll mit Essen und dann, ja, habe ich das schon bei mir und muss dann nicht irgendwo noch anhalten und ja, mir Gedanken machen, wie schließe ich jetzt mein Rad an, wenn ich da in den Supermarkt gehe oder was weiß ich. Deswegen, ja, halte ich simpel.
Nee, okay, das ist auf alle Fälle gut. Sind auch mal die Insights, wie es halt dann auch wirklich im Training abläuft. Jetzt haben wir ein bisschen hinter die Kulissen geguckt. Jetzt wollen wir mal noch mal ganz kurz zur Race Action kommen, weil es jetzt endlich wirklich losgeht. Willi, hast du den Go oder bist du beim Halle Duathlon nur in Anführungsstrichen nur am Streckenrand oder darfst du auch teilnehmen?
Nee, wir haben jetzt das Go bekommen, dass ich starten kann. Wird halt nicht in der Wertung, werde ich da nicht auftauchen, also für die deutsche Meisterschaft. Nee, aber kann ich dann dort in 2 Wochen mal ein bisschen Race-Feeling aufsaugen.
Ja, auf alle Fälle ist richtig cool. In 2 Wochen racen dann ja 3 Mann von uns im Podcast. Ich hoffe, Alex, ich habe dich, wenn du auch racest, dann sagst du es mir gleich. Aber ich glaube, du hast gesagt, nein. Johannes, bei dir, bist du soweit mit dem Setup und so weiter? Ist alles ready und abflugbereit? Oder steht noch was an, was jetzt in den nächsten 2 Wochen beziehungsweise wahrscheinlich nächste Woche noch erledigt werden muss, bevor du in den Flieger steigen kannst?
Ja, im Großen und Ganzen, also trainingstechnisch hat alles geklappt und ist jetzt eigentlich alles im Lot und auch ernährungstechnisch bin ich da jetzt hoffentlich gut beraten und das wird alles klappen. Jetzt, ja, ein klein bisschen habe ich noch ein Problem mit meinem Fahrrad. Ich dachte, das geht ein bisschen einfacher, dass ich da ein großes Kettenblatt einfach ranschraube. Das hat sich jetzt am Freitag beim Radladen ein bisschen schwieriger erwiesen. Also ich wusste gar nicht, dass man bei Ultegra Umwerfern nur bis 53er Kettenblätter vorne fahren kann. Also falls da noch jemand irgendeinen entscheidenden Tipp hat, dann nehme ich den gerne an. Also da wollte ich mich nochmal drum kümmern, weil ein 52er Kettenblatt doch relativ klein werden könnte, besonders wenn es bergab geht. Und ja, aber ansonsten steht eigentlich alles, ja.
Als Tipp, ich weiß es nicht, ich glaube, aber das wird dein Radler dir auch wahrscheinlich sagen. Also ich hatte das auch mal, aber da ging es um andere Größe. Da gibt's manchmal so ein Keil, dass du den Umwerfer irgendwie ein bisschen schräg stellen kannst, aber das werden die wahrscheinlich schon versucht haben oder auch versuche, damit er das halt schafft, ne? Aber das Problem habe ich auch schon mal gehört und wahrscheinlich der ein oder andere Amateur wird's halt auch kennen, aber ich hoffe, die kriegen das noch auf die Kette dann.
Ja, also ich glaube den, ja, die haben schon mal bei Anna, die machen auch die Fahrräder von Anna Haug und die hatte auch schon mal das gleiche Problem. Bei der war es dann natürlich einfach, die hat einfach geschrieben und da hat sie den Dura-Ace-Umwerfer da bekommen. Aber ja, ganz einfach ist das bei mir nicht. Ja, zur Not habe ich schon überlegt, ob ich so Mono-Chainring fahre. Aber das könnte dann natürlich, ich glaube, da sind auch ein paar Höhenmeter in Valencia, das kann dann bergauf. Ja, auch wahrscheinlich eine anstrengende Sache werden. Ja, deswegen, also da muss ich mir nochmal Gedanken machen, aber ja, und ich höre mich nochmal um und schau mal, wie das wird.
Wir werden uns auf alle Fälle hören und du wirst uns berichten, wie es war. Alex, bei dir gibt es eventuell jetzt vor Samori noch den lokalen Laufweltcup, den du dir schon rausgesucht hast, oder gibt es erstmal weiterhin solides und gutes Training, bevor es dann heiß wird?
Training, ja, klar, aber ich denke mal, dass ich in, oh, wann ist das? Anfang Mai war das, glaube ich, so einen Staffellauf mitmache. Also für so eine lokale Staffel springe ich da ein als Läufer mit und unterstütze die da so. Ist bei uns hier auch ganz regional in der Nähe. Ja, aber nichts Wildes, auch nichts, wo es jetzt irgendwie darum geht, Bestzeiten zu jagen oder nochmal irgendwas zu überprüfen in der Hinsicht, sondern einfach, ja, so aus just for fun. Wenn es passt, dann mache ich das gerne mit und supporte da die Locals.
Okay, dann ist das doch heute eine runde Sache. Der nächste Podcast wird dann hier mit euch in 14 Tagen wieder stattfinden und für alle Hörer gibt es dann viele Ergebnisse. Einmal aus Valencia vom 70.3, dann vom Halle-Duathlon. Ich hoffe, Willi, du haust ordentlich was raus für die Amateure, damit sie wissen, an was sie sich orientieren können oder wonach sie streben können. Also und ja, also ich bin gespannt und vielen Dank auf alle Fälle für eure Zeit.
Macht's gut, tschüss.